Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, wir leben in wirtschaftlich wirklich, wirklich abgefreakten Zeiten, wenn ich das mal so nennen darf. Das, was Donald Trump da gerade in den USA tut, hat weitreichende Auswirkungen auf unseren ganzen Arbeitsmarkt, auf unsere Wirtschaft. Ja, ich brauche das nicht alles zu rezitieren, ihr bekommt das selbst mit. Und aus diesem Grund, nicht nur aus diesem Grund, aber das ist natürlich ein sehr aktueller Grund. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine wirklich wieder originär psychologische Folge und bringe mal eine Episode mit zum Thema Arbeitslosigkeit. Denn Arbeitslosigkeit, das ist für viele Menschen in unserem Land gerade wieder sehr greifbar. Besonders gewisse Branchen sind gerade so gebeutelt, dass so etwas wie Kurzarbeit, so etwas wie drohende Arbeitslosigkeit und für manche Personen aber auch sehr greifbar ganz akute Arbeitslosigkeit wieder absolut wichtige Themen sind. Und ich möchte heute mal mit euch und für euch auf dieses Thema draufschauen und wirklich mal gucken, dass wir ein paar Impulse sammeln, wie jemand mit dem Thema Arbeitslosigkeit gut umgehen kann. Also ich habe ein paar Impulse für euch dabei und die können jetzt aus verschiedener Perspektive wichtig sein. Natürlich könnt ihr selbst betroffen sein, wenn ihr zum Beispiel in einem Unternehmen seid, das gerade Kurzarbeit anmelden musste, das unter einem Einbruch von Absatzmärkten leidet, was zum Beispiel die Zölle betrifft. Oder aus ganz, ganz anderen Gründen, weil es vielleicht ein kleineres Unternehmen ist oder weil es eine Firma ist, die sich einfach nicht mehr rechnet, die kurz vor der Aufgabe, kurz vor der Insolvenz steht oder ähnliches. Und vielleicht seid ihr aber auch Führungskräfte in solchen Unternehmen, die gerade vor der schwierigen Aufgabe stehen, Personal abbauen zu müssen und jeden Tag damit belastet sind. Ich nenne das wirklich so, weil das keiner, glaube ich, gerne tut, irgendwo Personal abzubauen und diese schlimmen Mitarbeitergespräche führen zu müssen. Vielleicht seid ihr in diesen Rollen, vielleicht seid ihr aber auch einfach KollegInnen, Angehörige von Menschen, die gerade ihren Job verlieren, ihren drohen zu verlieren oder vielleicht sehr, sehr große Abstriche an ihrem Arbeitsplatz machen müssen. Ja, und all diese Perspektiven können wir natürlich haben und mit denen können wir auf dieses Thema blicken. Und vielleicht erstmal so, was sind die großen Herausforderungen, was sind die Probleme, wenn Arbeitslosigkeit droht oder wenn wir tatsächlich auch schon arbeitslos geworden sind? Das Erste, das, was natürlich am offensichtlichsten ist, das sind finanzielle Unsicherheiten, die dann entstehen. Der plötzliche Wegfall des Einkommens kann natürlich existenzbedrohend sein. Und auch mit Arbeitslosengeld oder Sozialleistungen ist es natürlich oft schwer, über die Runden zu kommen oder den gewohnten Lebensstandard zu halten. Und damit meine ich jetzt gar nicht, was man auf den ersten Blick so meinen könnte, dass man einfach so weiterleben möchte wie bisher und dass man irgendwie den Luxus nicht aufgeben möchte und sowas. Das sind natürlich auch Themen, aber was ich viel, viel häufiger höre, das ist der Druck durch gewisse Verbindlichkeiten, die natürlich mit einem Lebensstil, mit einem Lebensstandard auch einhergehen, dass man zum Beispiel gewisse Leasingraten laufen hat, dass man gewisse Abos laufen hat etc., aus denen man auch nicht unbedingt sofort rauskommt. Also wenn man mal an sowas ganz Banales wie ein Fitnessstudio denkt, wo man vielleicht einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag hat, ja, wenn der erstmal läuft, dann kümmert es das Fitnessstudio herzlich wenig, wenn man plötzlich arbeitslos dasteht. Und dann ist das auf der einen Seite ein ziemliches Luxusding, dass ich dann vielleicht noch diesen teuren Fitnessvertrag habe, den ich jetzt nicht unbedingt weiterlaufen lassen müsste. Ich kann ihn aber vielleicht gar nicht so schnell loswerden. Das heißt, es geht auch um solche Dinge, dass es finanziell furchtbar unsicher werden kann. Das Zweite ist natürlich, dass mir die Struktur des Alltags verloren geht. Ja, Arbeit gibt ja dem Tag Struktur, ganz viel davon sogar, denn wir sind festgelegt, oft zumindest, wann wir aufstehen müssen, was wir für einen Arbeitsweg haben, wo wir dann hinfahren. Und ohne diese Struktur fällt es vielen einfach schwer, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten, was dann auch schnell wieder zu sowas wie Antriebslosigkeit führen kann. Dann haben wir natürlich einen psychischen Druck und ein mangelndes Selbstwertgefühl, was bei vielen Menschen eine echte Herausforderung ist, denn viele Menschen definieren sich einfach sehr stark über ihre Arbeit. Und der Verlust kann jetzt zu einem Gefühl von Wertlosigkeit oder Versagen führen und manchmal sogar auch zu Depressionen und Angststörungen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, welche Altersgruppe bin ich vielleicht? Wie sind jetzt auch meine Chancen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen? Welche Chancen gebe ich mir subjektiv dort vielleicht auch selber? Also es gibt so ein paar Einflussfaktoren, aber generell kann sich, glaube ich, keiner davon freimachen, dass das Selbstwertgefühl in irgendeiner Weise mit diesem Jobverlust assoziiert ist. Dann kommt es natürlich zu so einer Art sozialen Isolation als weitere Herausforderung. Also der Arbeitsplatz ist ja auch zumindest meistens ein soziales Umfeld. Und fällt das weg, kann sowas wie Einsamkeit entstehen. Vor allem aber auch bei Personen, die sich dann aus Scham zurückziehen. Also wenn Arbeitslosigkeit sehr mit Scham auch assoziiert ist, mit Schuldgefühlen vielleicht auch etwas falsch gemacht zu haben oder irgendwie ja so eine Art Aussätziger zu sein, der oder die ausgesondert worden ist. Und da können ganz, ganz viele verschiedene Gefühle natürlich am Werk sein. So eine fünfte Sache ist, dass es auch zu bürokratischen Hürden dann im Rahmen der Arbeitslosigkeit natürlich kommen kann. Ich muss mich arbeitslos melden, es geht um Antragstellungen, es geht um sowas wie Bewerbungsdruck. Und diese Bürokratie, die kann natürlich zusätzlich belasten, besonders wenn man jemand ist, der sich mit solchen Dingen ohnehin schon überfordert gefühlt hat im Vorhinein oder auch, wenn man jetzt gar nicht so gut um das System Bescheid weiß. Also ich denke hier auch besonders an Menschen, die vielleicht eine Sprachbarriere haben, die sich noch nicht so lange oder noch nicht so gut in unserem System auskennen, die erstmal völlig überfordert sind. Was kann, was muss, was soll ich jetzt wo auf welcher Behörde hier beantragen? Was sind meine Pflichten, was sind meine Rechte? Also das erlebe ich auch in meiner Arbeit in der Klinik immer wieder, wo es ja viel auch um Menschen geht, die sich entweder beruflich neu orientieren, in Klammern müssen, oder die auch mit Kündigung bedroht sind etc., dass hier die sozialarbeiterische Betreuung eine ganz, ganz wichtige ist, um erstmal aufzuklären, was kann, was muss, was darf ich jetzt alles überhaupt. Ja, und zuletzt natürlich, ich habe es gerade schon angerissen, sowas wie Zukunftsängste und auch sowas wie eine berufliche Neuorientierung im Blick zu haben, kann eine Riesenherausforderung in diesem Punkt sein. Gerade wenn die Branche zum Beispiel schrumpft oder man auch lang im selben Job war, dann ist es unklar, wie es erstmal weitergeht. Nun, sowas wie Umschulungen, Fortbildungen oder ein kompletter Neuanfang, die sind natürlich erstmal einigermaßen schwierig. Besonders muss ich hier wieder sagen, wenn es Menschen betrifft, die vielleicht gar nicht so sehr mit einer Kündigung oder einem Jobverlust gerechnet haben, wenn es Menschen betrifft, die, wie ich gerade schon gesagt habe, lange auf einem Job in einer Rolle saßen, vielleicht nur mal im Rahmen des Unternehmens hin und her getingelt sind, aber die sich im Kopf noch gar nicht so mit etwas wie Neuorientierung auseinandergesetzt haben. Da kann sich wirklich erstmal so ein riesen schwarzes Loch im Kopf auftun, aus dem man erstmal meint, gar nicht so gut herauszukommen. Ja, das waren erstmal so die Herausforderungen, um die es vielleicht geht, wenn du oder wenn eine Kollegin, ein Kollege oder vielleicht ein Mitarbeitender jetzt mit diesem Thema Arbeitslosigkeit, Jobverlust konfrontiert ist. Und ich finde es wichtig, in all diese Richtungen auch mal reinzudenken, weil wenn wir vielleicht als Führungskräfte mit diesen Themen jonglieren müssen, dann sind wir erstmal mit ganz anderen Themen befasst. Also wir sind mit Themen wie Wirtschaftlichkeit befasst. Wir sind mit Themen vielleicht auch wie bringe ich dieses Gespräch am besten rüber befasst. Wir sind mit Neustrukturierungen oder Change-Prozessen befasst etc. Aber hier wirklich mal hinter die Fassade zu gucken und sich mal aus der menschlichen Perspektive mit diesem Thema Arbeitslosigkeit auch zu beschäftigen, das halte ich für ganz, ganz wichtig, um nachher auch gute, ja, zweckdienliche, aber auch mental gesunde Gespräche zu führen, für alle Seiten im Übrigen. Ja, und jetzt würde ich gerne mit euch auf die Punkte schauen, wo wir vielleicht so ein bisschen, ja, den Umständen entsprechend besser mit diesem Thema Arbeitslosigkeit, Jobverlust umgehen können, aus welcher Rolle ihr jetzt auch immer auf das Thema blickt. Also gehen wir mal davon aus, ihr seid jetzt jemand, der von Jobverlust bedroht ist oder vielleicht ihn sogar schon erlebt hat oder auch schon länger jetzt in der Arbeitslosigkeit so ein bisschen gefangen seid oder euch gefangen fühlt, dann finde ich als Psychologin, Psychotherapeutin immer das Erste ganz, ganz wichtig. Und das sehe ich an vielen, vielen PatientInnen, was für ein wichtiger Baustein das ist, die Tagesstruktur zu schaffen. Und daran arbeiten wir wirklich mit PatientInnen auch als allererstes. In der stationären Behandlung passiert das fast beiläufig, weil da hat man Therapiepläne, da hat man eine feste Wegzeit und da hat man ein Frühstück und ein Mittagessen und ein Abendessen und alles ist sehr strukturiert. Aber spätestens bevor diese PatientInnen nach Hause gehen, müssen wir dafür sorgen und müssen wir da hinschauen, was haben die für eine Tagesstruktur. Das ist eben auch ohne Job ganz, ganz wichtig, so einen geregelten Tagesablauf zu haben. Das heißt, was kannst du tun? Plane wirklich feste Zeiten ein, das würde ich sehr, sehr empfehlen. Feste Zeiten für das Aufstehen, für das Essen, aber auch dann für solche Bausteine wie Bewerbungen schreiben, Bewegung und Entspannung. Das hilft dir einfach, motiviert und stabil zu bleiben. Ja, und ich glaube, jeder und jede, die schon mal erlebt hat, wenn Tagesablauf und Tagesstruktur flöten geht, der oder die wird gemerkt haben, wie wichtig das ist. Ja, und dass das wirklich so die halbe Miete der mentalen Gesundheit ist. Wir wünschen uns ja manchmal, wenn wir so im Hamsterrad der Arbeit drinstecken, dass wir einfach mal alles loslassen können, dass keine Struktur mehr da ist, dass wir frei durch den Alltag fließen, dass es sozusagen so ein natürlicher Flow ist. Und manchmal in dem Erholungsurlaub schaffen wir uns auch solche strukturlosen Tage. Und das ist auch völlig okay, ne? Das ist auch völlig gesund und da kann man sich mal nachsehen, das ist alles erlaubt. Aber das kann, darf und sollte nicht der Dauerzustand sein. Also wir sehen einfach sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Praxis, dass Strukturlosigkeit eigentlich alle psychischen Erkrankungen fördert und begünstigt und am Laufen hält. Das heißt eben im Umkehrschluss, versucht ihr so eine Struktur künstlich zu schaffen, wenn sie durch den Arbeitsplatz oder durch die Erwerbsarbeit nicht mehr gegeben ist. Und es braucht ein bisschen Disziplin, zugegeben, denn dann ist eben keine natürliche Grenze mehr da am Abend, dann ist auch keine natürliche Wegzeit mehr, weil der Job vielleicht um 8 oder um 9 Uhr losgeht und dann muss ich mir das künstlich reinbringen. Aber viele Menschen fahren wirklich gut damit zu sagen, okay, ich stelle mir trotzdem morgens um spätestens 7:30 den Wecker, mach dann ein Frühstück oder mach dann eine Morgenrunde, geh dann laufen oder geh dann eine Runde mit dem Hund oder was auch immer ihr tut. Und dann ist sozusagen ein Block, wo ich vielleicht mich um Bewerbung oder um Fort- und Weiterbildung kümmere oder ähnliches. Und dann kann es mit etwas anderem weitergehen und wirklich auch ein Mittagessen zu kochen, versuchen, eine gesunde Ernährung auch beizubehalten. Das alles können so kleine Bausteine sein. Wenn man Kinder hat oder wenn man Haustiere hat, fällt dieser Punkt leichter, weil man eben über die anderen Personen oder über die Haustiere eine künstliche Struktur vorgegeben hat. Aber wenn man das alles nicht hat, dann sollte man hier nochmal ein spezielles Augenmerk hinlenken, ne? Dass man sich das selbst schenkt sozusagen. Ja, und das auch nicht anzusehen wie eine lästige Pflicht, sondern eher wirklich anzusehen als Rituale, denn nichts anderes ist ja eine Struktur, ist ja ein Ablauf, ist ein immer wiederkehrendes Ritual, was einfach Sicherheit gibt, was Kontrollgefühl gibt, was ja den Alltag so am Laufen hält, dass ich mich nicht darin fühle wie so eine Kugel im Flipperautomat, die immer wieder durch Zufälligkeiten irgendwo rumgeschubst wird oder die dann auch in einem großen Leerlauf sich irgendwo sehr verloren vorkommen kann. Das also mein erster Impuls. Schafft euch Tagesstruktur bzw. versucht sie beizubehalten. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Punkt und das habe ich mal genannt, aktiv bleiben und Netzwerke pflegen. Was heißt das? Nutzt die Zeit, um dich weiterzubilden, um Kontakte zu pflegen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Der Hintergrund ist, dass wir wissen alle, dass viele Jobs durch persönliche Empfehlungen entstehen, also ruhig aktiv bleiben. Das kann zum Beispiel passieren über Netzwerke wie LinkedIn oder Xing oder ähnliche Jobplattformen, Businessplattformen, wo ich mich auf Social Media aktiv bewegen kann und hier wirklich dann auch mit dem Ziel bewegen kann, gute Kontakte zu knüpfen, zielführende Kontakte zu knüpfen, Menschen auch mal anzufragen, die vielleicht aus meiner Branche kommen, sich kundig zu machen. Manche trauen sich sogar, und das habe ich schon öfter auf LinkedIn gelesen, das ganz offen zu kommunizieren, dass sie ihren Job verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, und dass sie jetzt auf der Suche sind, dass sie eben open to work sind, wie das so schön in dem Banner von LinkedIn heißt, den man sich dort anheften kann. Und so eben auch sichtbar zu werden für Menschen, die Jobs zu vergeben haben, oder die einfach jemanden kennen, der jemanden kennt, so wie wir das immer so schön sagen. Also dafür dann mal die Netzwerke wirklich auch auszunutzen. Natürlich kann das auch im nicht virtuellen Raum, also im ganz analogen Raum heißen, sich immer wieder mit Menschen zu treffen. Alles andere als den Rückzug meine ich damit, ne? Weil ich habe vorhin schon so anklingen lassen, Menschen, die so nach einem Jobverlust in den sozialen Rückzug gehen, in die Strukturlosigkeit gehen, viel dann auch antriebsschwach werden. Da begibt man sich wirklich in so einen Teufelskreis, in so eine Spirale rein, die dann auch immer wieder bedeutet, meine Chancen, in den Arbeitsmarkt wieder reinzukommen, lukrative Kontakte zu knüpfen, empfohlen zu werden oder durch andere Leute einfach mal einen Tipp zu erhalten, bewirb dich doch vielleicht mal da und da, ich habe da einen Aushang gesehen, die suchen Menschen. Das schwindet, ne? Und ihr begebt euch sonst in einen Teufelskreis, der ganz, ganz ungut ist. Deshalb immer wieder in Kontakt bleiben, diese Netzwerke pflegen und auch aktiv bleiben, wirklich hier zu fragen. Vielleicht gibt's ehemalige KollegInnen oder sowas wie Branchentreffen, zum Beispiel auch Netzwerke, die sich analog treffen, Konferenzen, an denen du trotzdem noch teilnehmen kannst. Und hier sich auch nicht zu scheuen, ne? Nicht zu sagen, ich bin ja jetzt der oder die ohne Job, ich kann da gar nicht mehr hingehen, ich habe da gar nichts mehr verloren, sondern erst recht dann auf die Jobmessen, auf die Jobbörsen, auf die Netzwerktreffen, auf die Konferenzen zu den jeweiligen Themen gehen, weil da triffst du ja auch wieder Menschen, da triffst du Gleichgesinnte, da triffst du vielleicht auch Menschen, die dir aktiv was anzubieten haben. Und meine Erfahrung ist schon, dass es überhaupt keinen schlechten Eindruck macht. Das denken nämlich viele, da haben viele ein bisschen Hemmungen davor zu sagen, ich bin vielleicht gerade jobsuchend, ich habe gerade keine Anstellung oder mir droht hier der Jobverlust, ich suche aktiv was Neues, vielleicht sogar auch schon bevor dieser Jobverlust eingetreten ist. Viele haben so ein bisschen Skrupel will ich das mal nennen oder haben so Skepsis, haben das Gefühl, dass sie irgendwie dann schlecht dastehen, dass das negativ konnotiert sein könnte. Meine Erfahrung sowohl als Führungskraft als auch als Kollegin, als auch als Netzwerkpartnerin von Menschen ist eine ganz andere, nämlich dass das eher sehr positiv aufgenommen wird. Du wirst dann sehr aktiv wahrgenommen, du wirst sehr kompetent wahrgenommen. Diese offensive Art, mit einem Jobverlust umzugehen, und den erstmal wirklich nur in Anführungsstrichen als das zu begreifen, was er gerade ist. Er versetzt dich nämlich in einen anderen Status, in eine andere Vermittlungsposition, will ich das mal nennen. Das ist eine sehr, sehr gute und sehr aktive, sehr progressive Herangehensweise. Und du kannst dir einfach mal überlegen, was es da in deinem Bereich vielleicht so gibt, was für dich in Frage kommt, welches Netzwerk du vielleicht reaktivieren kannst oder auch in welches Netzwerk du neu eintreten kannst. Und da gibt es heute ja gerade online wirklich eine ganze, ganze Fülle an Netzwerken, ob das reine Frauennetzwerke sind, ob das Branchennetzwerke sind. Also du kannst da einfach mal auf die Suche gehen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel und da lernt man sehr, sehr schnell neue Leute kennen, die einem vielleicht dann wieder weiterhelfen können. Ja, dann switche ich aber mal der Zeit halber in meinen dritten Impuls und Da möchte ich nochmal auf sowas kurz eingehen wie den Bewerbungsprozess. Denn der bleibt natürlich, keiner bleibt davon verschont, wenn er oder sie gerade seinen Job verloren hat oder wenn er sich umorientiert. Und diesen Bewerbungsprozess, den sehen manche Menschen wirklich mit sehr, sehr viel Druck oder da begeben sich viele Menschen sehr unter Druck. Das erlebe ich zumindest auch so. Und hier würde ich sagen, setz dir hier wirklich realistische Ziele. Das ist eine ganz wichtige Sache. Zum Beispiel so etwas wie, ich schreibe 3 Bewerbungen pro Woche. Ja, also man kann ja viel in Online-Netzwerke und Online-Jobbörsen reingucken und Jobs gibt's da meist erstmal recht viele. Hier gibt's natürlich auch Nischen, die eher spärlich gesät sind und das möchte ich auch nicht verheimlichen. Also wenn ich als Mutter zum Beispiel, die aus der Elternzeit zurückkommt, dieses Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Viele, viele Mütter gibt es, die sich in der Elternzeit überlegen, ich muss oder ich will mich neu orientieren, weil mein vorheriger Arbeitgeber zum Beispiel sehr familienunfreundlich ist oder sehr unflexibel ist und nicht die passenden Stellen anbietet oder ich die Aussicht habe, nach meiner Elternzeit in eine richtig doofe Position wieder zurückgeworfen zu werden, obwohl ich vorher viel Verantwortung hatte etc. Das können so Varianten sein und wenn ihr dann in diese Sparte rutscht sozusagen, weil ihr jetzt frisch gebackene Eltern, frisch gebackene Mütter oder Väter geworden seid und dann etwas Neues sucht, dann kann der Arbeitsmarkt da auch mal richtig fies sein. Das will ich wirklich auch nicht verleugnen, dass es hier heißen kann, es gibt vielleicht in meiner verantwortungsvollen Position überhaupt keine Teilzeitstellen, obwohl ich mir das wünschen würde, weil Führung in Teilzeit oder Jobsharing oder so etwas gerade in den Führungspositionen noch wirklich spärlich gesät ist, dann würde ich hier auf jeden Fall raten, wendet euch hier an spezifische Plattformen und da gibt's mittlerweile wirklich auch schon einiges. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für spezielle Plattformen, aber ihr habt vielleicht schon davon gehört oder ihr könnt da mal im Netz gezielt auf die Suche gehen. Also es gibt Plattformen, die sich hier gebildet haben, die speziell Mütter mit kleinen Kindern vermitteln möchten in passende Jobs. Es gibt Plattform für familienfreundliche Arbeitgeber. Also all so etwas würde ich euch hier mal empfehlen, wenn ihr gerade ja in diese Nische sozusagen gerutscht seid. Und Nische klingt immer so klein, aber es sind gar nicht so wenige, ne, die nach einer Elternzeit oder nach einer Auszeit wieder in solche Jobs reinkommen möchten und dann natürlich nicht sagen, ich möchte 3 Gehaltslevel nach hinten rutschen oder ich möchte nur noch Bullshit-Aufgaben machen, obwohl ich vorher vielleicht eine hochdotierte Führungskraft war, als ich Mutter oder Vater geworden bin. Also dann lege ich euch ans Herz, guckt mal in diese spezifischen Plattformen rein. So, jetzt war ich aber ein bisschen abgedriftet. Also wir waren im Bewerbungsprozess, ja, und hier sich realistische Ziele zu setzen, eben habe ich gesagt, vielleicht so 3 Bewerbungen pro Woche zu schreiben. Und hier ist wirklich überhaupt nicht Perfektion nötig. Wichtig ist, dass ihr dran bleibt. Und das erlebe ich wirklich so, dass manchmal auch bei PatientInnen, wo dieser Faden so ein bisschen abreißt, wo man hier in die Passivität kommt, wo man hier ins Prokrastinieren kommt, wo dann gesagt wird, ich mache das irgendwann, wenn oder ich mache das zum Zeitpunkt X. Hier erlebe ich wirklich, dass es viel, viel lukrativer, viel zielführender ist, wenn ihr euch nicht so hohe Ziele setzt. Also, dass man jetzt sagt, man muss jeden Tag aktuell gucken, was gibt es und muss dann 50 Bewerbungen raushauen, sondern wenn man realistisch bleibt und guckt, was ist wirklich möglich und sich dann auf Stellen zu bewerben, die auch wirklich in Frage kommen. Eine andere Strategie ist natürlich, das fahren auch manche und damit fahren sie gar nicht so schlecht, zu sagen, ich will jetzt einfach mal meinen Marktwert testen. Ja, ich bin jetzt vielleicht aus einem langjährigen Arbeitsverhältnis ausgeschieden, aus welchen Gründen auch immer und habe gar nicht mehr so richtig die Übung, wie führe ich überhaupt ein Jobinterview, was habe ich überhaupt für einen Marktwert, wie kommen meine Bewerbungsschreiben überhaupt beim Gegenüber, beim HR-Team irgendwo an. Dann kann man natürlich auch so verfahren, dass man sagt, man setzt erstmal ein bisschen auf die große Masse Da würde ich aber trotzdem empfehlen, guckt euch natürlich die Unternehmen und das, was sie verlangen und das, wie sie gestrickt sind, gut an, denn sonst riskiert ihr natürlich auch direkt ausgesondert zu werden. Wenn das so ein 0815-Anschreiben ist, ich spreche hier auch ein bisschen aus der Rolle einer Führungskraft, die diese Anschreiben auf der anderen Schreibtischseite dann liest und vielleicht auch nicht liest, weil sie KI-generiert sind oder weil sie schlecht aufgemacht sind, weil sie 0815 nach Schema F sind. Sowas wird dann auch nicht gelesen oder wird direkt ausgesondert. Das heißt, hier nicht die große Masse produzieren, die völlig identisch ist, sondern trotzdem noch zu schauen, was verlangen die Unternehmen oder wie sind die gestrickt. Aber diese Strategie könnt ihr natürlich auch nehmen, um einfach so ein bisschen Shaping zu betreiben und zu gucken, okay, wer antwortet mir, wo fliege ich direkt raus, was ist vielleicht passend für mich, wo gehe ich mal in ein Jobinterview, einfach nur mich zu informieren, wie komme ich an etc. Das ist natürlich auch erlaubt. Ja, also dieses Dranbleiben finde ich wichtig und hol dir da ruhig auch Feedback, wenn du Absagen bekommst. Ja, also nicht jede Absage hat ja den Hintergrund, dass du irgendwie für diese Firma zu schlecht bist oder dass deine Leistungen nicht genügen oder dass deine Bewerbung total schlecht war, sondern manchmal gibt es ganz, ganz simple Gründe dafür, dass ein Unternehmen vielleicht ganz spezielle Menschen sucht. Ja, also auch hier profitiere ich ein bisschen davon meiner Doppelrolle, dass ich ja auch Chefin bin und auch Personalauswahl betreibe. Und wenn ich Menschen ablehne und ablehnen muss, ja, dann ist das manchmal sehr simpel aus dem Grund, weil es einfach 6 BewerberInnen gibt für eine Stelle, die ich eben nur einmal vergeben kann und dass bei dem einen die Stellenanteile nicht passen oder dass bei dem anderen vielleicht man sich diese Person auf genau dieser oder dieser Station besser vorstellen kann. Also das hat manchmal sehr simple Gründe, die gar nichts damit zu tun haben, wie du dich im Jobinterview geschlagen hast oder wie du menschlich rübergekommen bist oder wie deine fachlichen Qualifikationen waren, sondern es kann manchmal einfach das Zünglein an der Waage etwas ganz anderes gewesen sein. Und um herauszubekommen, was das genau war, lohnt sich's aber immer, und so mutig sind die wenigsten, aber manche machen das, manche rufen auch mich danach nochmal an, wenn die eine Absage erhalten haben und fragen nochmal ganz spezifisch nach, Frau Dr. Rusch, was war es denn? Ja, ich möchte einfach nur verstehen, ich möchte lernen, ich möchte dran wachsen. Was genau war es denn, was dann letztendlich zu Ihrer Personalentscheidung geführt hat, die eben dann in dem Fall nicht auf mich gefallen ist? Ich finde das persönlich super, super mutig und angenehm und auch sozial kompetent im Übrigen, wenn jemand das macht. Und ganz oft kann ich dann eben auch eine Rückmeldung geben und kann sagen, es hat da und daran gelegen, und ich könnte wirklich nur 1% nennen aller Bewerbungsgespräche, die ich geführt habe, wo ich wirklich gesagt hätte, es liegt an der fachlichen Qualifikation oder es liegt daran, dass menschlich hier wirklich jemand sich unterirdisch präsentiert hat. So, nutzt hier wirklich auch Online-Ressourcen oder Beratungsangebote. Da gibt es mittlerweile ja, wie ich schon gesagt habe, in die eine oder andere Richtung sehr, sehr viel. Natürlich gibt es die Arbeitsagentur. Darüber kann man jetzt denken, was man will. Ich möchte da auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich jetzt in den Arbeitsweisen oder in den Empfehlungsqualitäten der Arbeitsagentur wirklich nicht drinstecke. Ich kann weder dafür noch dagegen werben. Aber ich sage nur, dass es diese Beratungsangebote gibt. Es gibt auch sowas wie Studienberatung, ne? Wenn ihr zum Beispiel so im Studierendenstatus noch seid und droht, vielleicht in eine Phase der Arbeitslosigkeit reinzurutschen oder ihr denkt, dass ihr davon bedroht sein könntet, nutzt auch hier die Studienberatung, die immer hier existiert, eigentlich an jeder Universität im Studentenwerk. Also hier könnt ihr einfach nochmal alles ausschöpfen, was geht. Und was ich persönlich auch nochmal empfehlen würde, wäre, sich an Mentorinnen und Mentoren zu wenden. Na, also es gibt immer irgendwelche Personen in eurem Umfeld, ob das im eigenen Unternehmen ist oder woanders, die ja einfach schon ein bisschen länger im Job sind, vielleicht die Branche gut kennen, vielleicht auch Phasen der Arbeitslosigkeit selbst schon mal durchgestanden haben und die euch vielleicht da das ein oder andere Gute nochmal mitgeben können. Da würde ich mich immer, glaube ich, an jemanden wenden, der vielleicht schon so ein paar Jährchen älter ist als ich, muss aber auch gar nicht sein. Es gibt ja auch so die Art des Reverse Mentorings, also wo man explizit auch als ältere Person dann auf jüngere Personen zugeht, denn auch die können natürlich ihre Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit oder auch mit dem Arbeitsmarkt als solchen gesammelt haben. Aber das nochmal so ein Tipp am Rande, wirklich, dass ich immer der Meinung bin, dass Mentoring eine ganz, ganz tolle Variante ist. Also nicht nur für diesen Bereich Jobverlust oder Austausch, wenn es um Arbeitslosigkeit geht, sondern wirklich für alle Bereiche. Also wenn ihr da jemanden an eurer Seite wisst, den ihr oder die ihr vielleicht ansprechen könntet, gibt ja auch dafür schon professionelle Plattformen. Meistens kosten die aber natürlich Geld, was dann gerade im Rahmen von Arbeitslosigkeit nicht so ein einfaches Thema sein kann. Aber im Unternehmen, wenn ihr da jemanden wisst, dann sei euch das auch nochmal explizit ans Herz gelegt. Ja, und dann würde ich noch meinen letzten Punkt hier einbringen wollen. Und das ist natürlich ein originär psychologischer Punkt, dafür zu sorgen, dass ihr psychisch auch Ausgleich habt. Denn ich weiß, Menschen, die so in die Arbeitslosigkeit rutschen oder die viel so mit dem Jobverlust zu tun haben. Ich habe am Anfang gesagt, so eine große Herausforderung ist ja für viele, dass einfach der subjektive Selbstwert auch sehr mit dem Job verknüpft sein kann. Die eigene Identität ist bei vielen Menschen sehr mit dem Job verknüpft, ob wir das wollen oder nicht. Also viele von uns haben das vielleicht schon mal gemerkt, wenn man in sowas wie einer Elternzeit ist, in einem Sabbatical ist oder in einer anderen Auszeit, wie schnell man dann an diesen Punkt kommt, ich vermisse eigentlich total die Anerkennung, ich vermisse total die Wertschätzung, die aus meiner Erwerbsarbeit rauskommt. Auch wenn man vorher vielleicht gesagt hätte, nee, meine Identität, die ist irgendwie nicht so stark mit der Erwerbsarbeit verknüpft, ich habe da noch viele andere Bereiche. Es ist doch irgendwie für viele ein tiefgründiger Punkt. Und hier würde ich wirklich ans Herz legen, dass es gut tut, erstens mal diese Identität, und zwar schon von vornherein, möglichst nicht erst dann, wenn die Arbeitslosigkeit droht, von vornherein auf mehrere Standbeine zu verteilen. Ja? Also man hört das immer mal wieder und man spricht immer mal wieder darüber, aber ich erlebe doch schon bei vielen, dass dieser Tisch dann oft nur ein Bein hat. Ne? Und wenn wir in dieser Metapher eines Tisches bleiben, dann merken wir sehr, sehr schnell, wie standhaft oder wie stabil dieser Tisch sein kann, wenn es eigentlich nur eine große Säule gibt. Und viel stabiler kann so ein Tisch sein, wenn es vielleicht 4 oder 5 Beine oder so gibt, wo drauf diese Tischplatte stehen kann. Das heißt, es ist immer gut zu sagen, ich habe da einen stabilen Freundeskreis, ich habe ein gutes Netzwerk, die mich tragen, wenn es mal hart auf hart kommt, aber auch so im Alltag. Ich habe vielleicht Hobbys, die mir wichtig sind, ich habe vielleicht einen Sport, der mir wichtig ist oder ich habe Rituale, die mir wichtig sind. Ich meditiere vielleicht, ich mache vielleicht Yoga, ich habe eine Morgenroutine oder ähnliches. Das können alles so Bausteine sein, die auch dann noch erhalten bleiben, wenn das Standbein Erwerbsarbeit wegbricht. Ne, also sorgt hier wirklich für eure Psyche aktiv, für Ausgleich, für Energiegeber, die gleichzeitig dann auch in einer Phase der Arbeitslosigkeit dafür sorgen, dass ihr euch einfach auch noch mit anderen Dingen beschäftigt und beschäftigen könnt. Ne, denn wenn Erwerbsarbeit das war, was 24/7 den Tagesablauf ausgefüllt hat, sowohl physisch als auch mental, dann ist das eine riesige, große Zeitspanne, die hier wegbricht, wo ihr in den Leerlauf rutscht, auch in den mentalen Leerlauf. Und hier fehlt dann eben die Quelle für Anerkennung, für soziale Verstärkung, für Wertschätzung etc., wenn dieser große Block dann einfach wegbricht. Deshalb Hobbys, Spaziergänge, Gespräche mit Freunden, Sport, ja, all das, was ihr euch jetzt so vorstellen könnt, an Ausgleich reinzubringen. Und wenn du aber jetzt merken solltest, und das ist mir zum Abschluss wirklich noch was ganz Wichtiges, dass dich diese Situation einfach zu sehr belastet, ne, weil da zum Beispiel vorher zu wenig Ausgleich geschaffen war, weil du merkst, die Erwerbsarbeit war und ist eine zu große Säule im Leben und jetzt fallen diese Tischbeine, wie ich es eben genannt habe, weg. Wenn dich das zu sehr belastet, dann ist das absolut kein Zeichen von Schwäche, und das möchte ich hier nochmal explizit erwähnen, sich Hilfe zu holen. Ne, zum Beispiel bei psychologischen Beratungsstellen, die es gibt, also in jeder Stadt, das wissen auch viele nicht, die sich noch nie damit befasst haben, in jeder Stadt gibt es eine sogenannte psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Und auch wenn man jetzt nicht für sich befindet, dass man psychisch krank ist, dass man eine Therapie braucht, auf die man ja häufig monatelang warten muss, dann kann man zu diesen PSKBs hingehen und bekommt relativ niederschwellig ein paar Termine zur psychosozialen Beratung. Und dazu gehört eben auch eine Beratung in diesem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Da sitzen meistens PsychologInnen, da sitzen manchmal SozialpädagogInnen, da sitzen manchmal SozialarbeiterInnen, also auch multiprofessionelle Teams, an die man sich sehr, sehr guten Gewissens wenden kann, wenn man hier mentale Probleme bekommt. Und das Gute an diesen Stellen ist, dass die sehr, sehr gut vernetzt sind. Das heißt, manchmal sind daran angebunden Selbsthilfegruppen, manchmal sind daran angebunden sowas wie psychosoziale Treffpunkte. Das heißt, die betreiben zum Beispiel Bistros oder Billardcafés oder ähnliches, wo man niederschwellig hingehen kann, wo man sich einfach mit Menschen treffen kann, wo man wieder genau das bedienen kann, was ich in Punkt 1 gesagt habe, nämlich Tagesstruktur. Es gibt Vernetzungen mit anderen Beratungsangeboten und Stellen. Also ganz, ganz viel hilfreiche Tipps kriegt ihr dort einfach, selbst wenn ihr nur ein, zweimal hingeht und euch da ein paar Adressen abholt. Also das sei hier nochmal erwähnt, dass das für viele Menschen wirklich ganz, ganz tolle Angebote sind. Also es ist eine ganz klasse Arbeit, die hier diese KollegInnen auch in den Städten leisten. Völlig kostenlos und völlig niederschwellig. Ihr könnt dorthin gehen und bekommt ein paar Termine wirklich auch zeitnah. Das dauert dann nicht Monate, sondern das dauert dann vielleicht Tage oder ein, zwei Wochen, bis man da hinkommen kann. Also das wollte ich euch hier nochmal ans Herz legen. Ja, und somit bin ich am Ende der heutigen Episode angekommen und hoffe einfach, dass ich euch ein bisschen abholen konnte, wenn ihr gerade aus welcher Perspektive auch immer mit diesem Thema Arbeitslosigkeit befasst seid. Wie gesagt, vielleicht auch als Führungskräfte, als Menschen, die diese nicht ganz so positiven Botschaften an Menschen rüberbringen müssen, diese Punkte nochmal im Kopf haben zu können, eben auch vielleicht schon, um in einem Gespräch, in einem ersten oder zweiten Gespräch dann darauf eingehen zu können, auf einige dieser Punkte vielleicht den ein oder anderen Tipp oder Impuls hier auch nochmal mitzugeben, wenn ihr daran interessiert seid, dass es euren Mitarbeitenden damit gut geht. Ja, und somit verabschiede ich mich für heute. Ich würde euch noch ans Herz legen wollen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bewertet doch bitte diese Episode hier in eurer Podcast-App, mit welcher App auch immer ihr unterwegs seid, bei Apple, bei Spotify, bei dieser, was es auch immer alles so gibt, bei Audible. Ihr könnt fast überall Bewertungen abgeben, dauert nur ein paar Sekündchen. Dann freue ich mich ganz, ganz sehr, dass der Podcast weiterhin gut aufgefunden wird. Empfehlt ihn auch gerne. Vielleicht habt ihr eine Person gerade vor eurem geistigen Auge, für den oder die diese heutige Episode besonders hilfreich sein könnte. Dann gebt sie gerne auch weiter in eurem Netzwerk. Das ist sehr, sehr zielführend, denn natürlich erreiche ich hier nicht alle Personen, die gerade mit diesem Thema betraut sind. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die einen oder anderen haben es vielleicht schon mitbekommen, dass mein Buch Women at Work Ende Februar rausgekommen ist. Ihr könnt es überall im Handel erwerben. Wen das interessiert, das habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da geht es explizit um hemmende, blockierende, limitierende Glaubenssätze, mit denen Frauen im Job so konfrontiert sein können, aber auch explizit Mütter, die gerade nicht in der Erwerbsarbeit sind, sind angesprochen. Also ihr könnt es euch einfach mal ansehen. Es gibt auch schon ein paar schöne und aussagekräftige Bewertungen auf Amazon. Da möchte ich euch übrigens ganz, ganz sehr bitten, wenn ihr jemand seid, der das Buch schon gekauft hat oder schon gelesen hat oder schon ein bisschen gelesen hat und ihr könnt ein paar Sekunden erübrigen, das hilft uns AutorInnen ganz, ganz sehr weiter, wenn ihr bei Amazon eine Bewertung abgebt. Auch diesen Link setze ich euch gern nochmal rein, dass ihr nicht rumsuchen müsst, weil den findet man manchmal nicht so einfach, diesen Bewertungsbutton. Ihr müsst es dazu gar nicht dort gekauft haben, es ist egal, wo ihr das Buch erworben habt, aber eine Bewertung hilft dort ganz, ganz sehr weiter, was viele einfach nicht wissen, dass die Buchhandel auch daran knüpfen, ob sie ein Buch zum Beispiel bei sich anschaffen und auslegen. Und so mit einer großen Masse zugänglich machen. Deshalb lege ich euch das ganz sehr ans Herz. Ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn ihr da noch eine Bewertung abgebt. Herzlichen Dank dafür auch an alle, die das schon gemacht haben. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am Sonntag. Habt eine ganz wundervolle Frühlingszeit bis dahin. Macht's gut. Tschüss.